Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Aus Graz und dem Rest der Welt, in diesem Fall sogar vor Adelberg. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Herwig Bauer, Leiter des grandiosen Poolbar-Festivals aus Vorarlberg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Sehr gern. Weil unsere Hörer und Hörerinnen dich vielleicht noch nicht so gut kennen wie dein Festival, habe ich mir gedacht, ich lese ein bisschen was aus deiner Bio vor. Herwig, geboren 1973 in Feldkirch, Architekturstudium unter anderem in Innsbruck in Mexico City und dann Diplom an der TU Wien. Und 1994, da wird es jetzt für uns relevant, Gründung einer Sommerakademie, aus der sich dann das Poolbar Festival entwickelt hat, Geschäftsführung und Leitung des Festivals seit dieser Zeit. Das heißt, wir feiern eigentlich, wenn ich richtig gerechnet habe, 30 Jahre prinzipiell, ne?
Wir feiern die 30. Ja. Wir hatten letztes Jahr unser Jubiläum gefeiert.
Mhm. Schon. Okay.
Nämlich 29 plus 1, weil wir letztes Jahr das 30. Festival
okay.
schon hatten.
Noch kurz zur Bio. Museums, also du hast sehr viele Veranstaltungen und Kooperationen in Wien, darauf kommen wir vielleicht dann eher noch ein bisschen zu sprechen, mit dem Museumsquartier, mit dem WUK und so weiter. Außerdem Booking und Kuration, Produktionsleitung für verschiedene Sachen machst du, Marketing und Konzeption beim Wiener Monopol Verlag, den auch manche kennen, mit Biorama und solchen schönen Sachen. The Gap gehört da auch dazu. Lehrtätigkeiten zum Beispiel in Friedrichshafen, in Kufstein, ehemaliges Mitglied der Kunstkommission für Musik des Landes Vorarlberg und auch sehr spannend Jurymitglied der Amadeus Austrian Music Awards seit 2015 schon und Mitglied des Filmfestivalbeirats des BM Kös, zuletzt mit Serge Falk und Peter Hofbauer, dem Mann von Vera Rußwurm. Davor mit Norman Schettler und so weiter und so fort. Viele schöne Sachen, aber da kommen wir jetzt einmal zur Grundfrage, wie kommt man denn von der Architektur dermaßen tief in die Popkultur?
Ja, aus Interesse, würde ich sagen. Vielleicht aber noch zu den ganzen Dingen, die du vorgelesen hast. Das klingt jetzt alles bombastisch und groß. Also ich bin jetzt gerade selber erschrocken. In Wirklichkeit habe ich mein Leben lang das Poolbar Festival mit viel Herzblut gemacht und all die anderen Dinge, die da drinnen stehen, haben sich nebenbei ergeben, haben mich teilweise intensiv beschäftigt, aber ja, mein Leben dreht sich seit 1994 definitiv beruflich ums Poolbar Festival. Und ja, ich habe Architektur studiert, aber als ich dann das Diplom fertig hatte, habe ich nicht wirklich lange nachgedacht, was ich jetzt damit mache, sondern mir war klar, jetzt kann ich mich endlich zu 100% dem Poolbar Festival widmen. Es ist ja nicht so, dass jetzt beim Poolbar Festival mein Studium gar keine Rolle spielt. Vielmehr zeichnet sich das Poolbar Festival sehr stark neben der ganzen Programm Ambition, die wir haben, auch dadurch aus, dass gute Gestaltung eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt. Und gute Gestaltung und Architektur liegen ja nicht so weit auseinander. Im Idealfall zumindest. Ja,
darauf kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu sprechen. Was ich mich vor allem auch gefragt habe, was macht denn ein Geschäftsführer und Leiter so? Also das Booking ja wahrscheinlich eher nicht oder doch in Ausnahmefällen?
Ja, nicht nur in Ausnahmefällen, sondern ich bin da durchaus in einer nicht unwichtigen Rolle tätig. Ich bin Teil der Programmgruppe, die eben das Booking macht und auch bei der Umsetzung des Bookings gemeinsam mit Robert Zanone, der in Kontakt mit den Booking-Agenturen ist.
Mhm. Sechs Wochen Festival. Sechs Wochen Festival. Achso, eigentlich habe ich dich jetzt unterbrochen. Du wolltest noch erzählen, was ein Geschäftsführer sonst so macht.
Ja, genau. Das war deine Frage.
Ja, Entschuldige. Jetzt habe ich mich selber überholt.
Ich habe eben neben der reinen Geschäftsführung, die eben so Dinge wie schauen, dass das Ganze finanziell zu schaffen ist und vor allem geordnet abgeht und auch personell, was halt so die klassischen Geschäftsführer-Dinge sind, gibt es auch aus der langjährigen Geschichte heraus, die mich da ja quasi nach wie vor verfolgt, immer noch einige Punkte, wo ich sehr konkret und aktiv Dinge mache, wie die ganze Sponsorensuche und Betreuung und Konzeption. Das ist das, was mich sehr stark beschäftigt. Eben das Booking natürlich auch das ganze Jahr über. Und bei vielen Dingen bin ich halt einfach noch relativ involviert in so Sachen wie Marketing, aber eben auch Medienarbeit, so Termine wie heute nehme zum Beispiel ich wahr. es gibt natürlich, wenn sehr viele Menschen zusammenarbeiten, immer sehr viele Graubereiche und offene Fragen. Da kann man klären und planen, wie man will. Und sehr oft, wenn etwas nicht ganz geklärt ist, landet das Thema dann bei mir. Und solche Themen gibt es das ganze Jahr.
Weil du schon Sponsoring angesprochen hast, wie ist die Lage für euch? Also generell hat man ein bisschen das Gefühl, dass Sponsoring schwieriger wird. Es hat schon das eine oder andere, ja, Festival oder Event oder so erwischt, weil da die Wirtschaft und Industrie offensichtlich sparen will oder sparen muss. Wie ist das bei euch?
Nicht anders eigentlich. Wir haben zwar das große Glück, dass wir nach wie vor ein riesiges Netzwerk an Sponsoren und Partnern haben. Also der Großteil bleibt da dabei und bleibt uns treu und ist loyal. Das war auch schon zu Corona-Zeiten so, dort sogar noch viel extremer. 2020 ist kein einziger Sponsor bei uns irgendwie abgesprungen oder kürzer getreten, bis auf eine Anzeige in unserem Pullman-Magazin von einem Veranstalter, der keine Veranstaltung gemacht hat. Also durchaus nachvollziehbar. Aber ansonsten, und das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, haben wir tatsächlich unfassbar loyale Sponsoren. Nur in dem Jahr war es jetzt tatsächlich auch für uns so, dass mich viele unangenehme Nachrichten erreicht haben im Frühjahr, weil einfach die Sponsoren die schwierige wirtschaftliche Lage dann schon auch teilweise weitergegeben haben und gekürzt haben oder ausgestiegen sind in dem Jahr. Und jetzt sehr oft mit ausführlichen Erklärungen, dass es nicht mit uns zu tun hat, sondern mit gekürzten Budgets und schlechter Auftragslage und solchen Dingen, was denn das Ergebnis leider nicht ändert, dass es ein sehr schwieriges Jahr war. Ich war dann umso mehr damit beschäftigt, neue Partner zu finden, was mir teilweise geglückt ist, aber leider nicht in vollem Ausmaß. Also durchaus schwierige Zeiten auf jeden Fall.
So, jetzt kommen wir zu der Frage, die ich vorher schon losschießen wollte. 6 Wochen Festival für circa 25.000 Gäste, wenn es wahr ist. Kulturelles von Nischen bis zum Pop, Konzerte, DJs plus Architektur, Grafik, Kunst, Mode, Kabarett, Tanz, Film, Literatur und so weiter und so fort. Wie ist das Pulpa Festival so groß geworden und wer geht da jetzt hauptsächlich hin? Sind das jetzt tatsächlich lauter Leute aus deiner Gegend oder fahren da jetzt schon viele Wiener und Wienerinnen auf Sommerfrische hin?
Also die Wiener haben das Festival durchaus sehr gern. Also ich kenne viele, die sich da, also auch Nicht-Vorarlberger, die sich da eine schöne Auszeit beim Pulver Festival gönnen und das dann durchaus auch mit dem Genuss der Landschaft auch verbinden oder auch mit dem Genuss unserer Köstlichkeiten vor Ort beim Festival. Wie ist es so groß geworden? Es hat eigentlich komplett anders angefangen und war nie als Festival konzipiert. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu wissen oder nicht uninteressant. Das Pulver Festival ist, wie du eh vorhin schon aus dem Lebenslauf herausgelesen hast, als Workshop-Reihe ursprünglich entstanden. Ich war damals als junger Erwachsener, selber noch irgendwie auf der Suche nach meinem Weg. Und der hat mich zu verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten geführt. Irgendwann habe ich damals an einem, das klingt jetzt seltsam, aber es war so, an einem Glasbläserkurs teilgenommen. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich talentiert war, aber es hat mir gefallen. Und der Kursleiter damals war ein netter Typ. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht quasi auch, also ob ich mit ihm auch einen Kurs organisieren kann. Und daraus ist dann eine ganze Kursreihe entstanden. Ich glaube im ersten Jahr mit 18 Workshops. Glasblasen war übrigens so gut besucht, dass wir noch einen zweiten Glasbläser-Workshop drangehängt haben. Ja, und das hat damals 2 Wochen lang gedauert, war natürlich komplett dilettantisch organisiert und sehr viel mit Improvisation verbunden. Und zur Improvisation hat dann eben auch gehört, dass wir gesagt haben, okay, wir haben fürs Abschlussfest, bei dem alles präsentiert werden sollte, schon alles vorbereitet. Wir sitzen jeden Abend da und trinken ordentlich Bier, was auch Teil des Konzeptes war übrigens, dass die ganzen
dass man schon seine eigenen Kunstwerke nutzt als Gefäße.
Ja, und dass man auch darüber redet, welche weiteren Kunstwerke man noch schaffen könnte. Also da war der Gedanke, der nach wie vor beim Festival sehr präsent ist, der, dass man eben nicht nur in seinem Theaterworkshop ist und über Theater redet, sondern dass die Theaterleute mit den Musikern gemeinsame Sachen machen oder dass das Filmteam mit den Grafikern redet. Das war so meine Überlegung bei dem Ganzen. Die Kursteilnehmer, die haben sich dafür ehrlich gesagt weniger interessiert, aber unser Team war sehr engagiert am Abend immer und hat viel geredet und viel Bier getrunken und irgendwann ist dann auch der Wunsch entstanden, nachdem auch wahnsinnig viele Leute einfach von außen zu uns gekommen sind und das als improvisierte Bar wahrgenommen haben, dass wir selber eine Abendveranstaltung machen. Da haben meine Freunde vorgeschlagen, lass uns eine Rocky Horror Night machen. So klassisch mit Filmaufführung und Reiswerfern und Harley Davidson auf der Bühne und Tanzaufführungen. Das war ein Riesenspaß und ein Riesenerfolg. Dann ist einer auf mich zugekommen, der gefragt hat, ob er nicht mit seiner Band bei uns spielen darf, wenn schon alles vorbereitet ist. Auch da haben wir gleich Ja gesagt. Das ist dann ein ganz, ganz räudiges Punk-Konzert geworden. War ebenfalls famos und der größte, also da gab es 2 sehr, sehr positive Entwicklungen infolge dieses Konzertes, nämlich der Gitarrist war danach, ich glaube, 15 Jahre lang unser Grafiker und war auch in der Organisation am Anfang involviert. Und die Grafik war unserer ganzen Organisation und dem Festival immer Lichtjahre voraus. Also das hat uns auch ordentlich unter Druck gesetzt, weil die Grafik so gut war, dass wir irgendwie auch liefern mussten als Festival und nicht nur ein tolles Festival versprechen durften. Also die Grafik hat uns immer vor sich hergetrieben, kann man sagen. Das war ein sehr wichtiger Punkt der Entwicklung. Und der andere wichtige Punkt war einfach, dass unser Team Blut geleckt hat und gemerkt hat, dass eigentlich Abendveranstaltungen das sind, was wir gerne machen wollen. Und drum hat sich das dann so entwickelt, dass wir gleich im zweiten Jahr gesagt haben, wir wollen nicht nur die Workshops machen, sondern ein Abendprogramm gestalten. Und das war eben damals schon, ohne dass es damals den Claim gegeben hätte, Nischen bis Pop. Wobei ehrlicherweise muss man sagen, eher Nischen mit Nischen, weil es lauter, ja halt, wir haben ja keinerlei Verbindung zur ganzen Pop-Szene gehabt damals. Wir waren alle jung und in Vorarlberg, wo es keine Pop-Szene gab, also außer im Radio.
Außer dem Bilger.
Ja, genau, den Bilger hat es gegeben und dem haben wir auch einen Lebenswerkpreis schon verliehen. Gemeinsam übrigens wie dem George Nussbaumer, falls den
den kennt man natürlich auch.
Jenseits Vorarlbergs kennt. Ja, der war Song Contest-Teilnehmer und lustigerweise war er, ich glaube, im zweiten Pulverjahr oder im dritten auch auf unserer Bühne und hat damals noch als totaler No-Name performt. Aber ja, wir haben im ersten Jahr tatsächlich einfach irgendwie versucht zu kriegen, was greifbar war mit dem unangefochtenen Highlight HP Zinker.
Ah ja, okay, ja.
Was, auf die wir natürlich nach wie vor stolz sind, weil das war damals in den Mitte 90er Jahren in Indie-Kreisen schon eine sehr verehrte Band, auch von uns sehr verehrte Band, und das war auch knallvoll im Pool, in dem wir damals dann auch waren. Der Pool ist quasi das Kernstück des alten Hallenbades, in dem das Festival auch jetzt stattfindet. Und ja, eben der war voll und wir waren danach dann natürlich im Feuereifer, da immer eins draufzusetzen. Und das Festival hat sich dann immer weiterentwickelt, von 2 Wochen auf 3, 4, 5 und 6 Wochen, wie es jetzt ist. Also jetzt dauert es jedes Jahr 6 Wochen lang. Und das breite Programmangebot haben wir nach wie vor, nur haben wir am Level ein bisschen geschraubt und sind deutlich professioneller geworden und die Bands sind auch sehr viel größer geworden, auch professioneller geworden. Die setzen uns jetzt auch wieder unter Druck mit immer neuen Ansprüchen, vor allem finanzieller Natur, was es auch nicht leichter macht. Aber ja, mittlerweile hat sich das Ganze in den vergangenen 3 Jahrzehnten tatsächlich gut entwickelt, mit vielen Entwicklungsschritten, die sich teilweise zufällig ergeben haben und als Glück erwiesen haben. Und ja, wir haben auch die ursprüngliche Workshop-Idee nach viel Würgen und Kämpfen in eine Wettbewerbsidee umgewandelt und sind dann wieder vom Wettbewerb weggegangen in Richtung kooperatives Entwickeln. Und das haben wir nach wie vor. Und darauf sind wir eigentlich ganz stolz, weil sich das Konzept, das wir unter dem Namen Poolbar-Generator eingeführt haben, extrem bewährt hat. Früher zu Wettbewerbszeiten, wo es darum in erster Linie ging, eine jährlich neue Architektur für Innenraum und Außenraum beim Festival zu entwickeln, konnte es durchaus passieren, dass da die Wettbewerbsgewinnerinnen nach dem Gewinn der Auszeichnung quasi nicht mehr dafür interessiert haben, wie das Ganze umgesetzt wird. Das war die eine Schwierigkeit. Und ganz grundsätzlich hat den Wettbewerb natürlich hauptsächlich Verlierer und bloß einen Gewinner, was jetzt irgendwie auch nicht in unserem Sinne war. Und der dritte ganz wichtige Punkt für uns war, dass unser Team immer sehr viel Wert auf Kooperation gelegt hat und irgendwie nicht wirklich was damit anfangen konnte, wenn da plötzlich von irgendwoher ein Wettbewerbsprojekt kam, das dann unser Team umsetzen sollte. Und aus diesen 3 Punkten heraus haben wir den Poolbar-Generator entwickelt, wo wir jetzt Studierende, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, eingeladen sind alle, aber die Generatorsprache ist im Wesentlichen Deutsch, wobei wir hatten auch schon Teilnehmende aus Italien, aus Holland, aus Argentinien, aus China, also aus Russland, also da musste man ab und zu oder muss man inzwischen auch relativ oft ins Englische switchen. Jedenfalls, da bewerben sich Studierende hauptsächlich aus den gestalterischen Ecken und unsere Laborleiterinnen wählen dann die am besten geeignet scheinen, aus. Man trifft sich dann für eine gute Woche in Hohenems und dort werden im Februar dann Konzepte in verschiedenen Bereichen entwickelt, die eben nicht nur Konzepte bleiben, sondern 100% Bezug zum Poolbar-Festival haben und für das Poolbar-Festival dann auch umgesetzt werden. Also da geht es dann um Architektur, Grafik, Kunst, Street Art, IT, Literatur, Raumgestaltung. Das sind so die Labore, die wir in diesem Jahr hatten.
So, ich habe ja doch noch ein paar Fragen, mein Lieber.
Entschuldige.
Schönes Referat, aber ich haue jetzt da noch meine Fragen rein. Jetzt ist Vorarlberg im Gegensatz zu Graz ja vielleicht doch nicht der Nabel der Welt. Wie kriegt man dann die Künstler und Künstlerinnen dorthin? Du hast schon gesagt, die Größenordnung ist ganz beachtlich geworden. Oder war da auch mal die Verlockung da, die Poolbar Beinhardt nach Wien zu transferieren? Oder bestichst du dann die Künstler und Künstlerinnen mit der schönen Landschaft und dem hervorragenden Käse? Oder wie funktioniert das?
Also ich habe vor allem rausgehört, Graz ist der Nabel der Welt.
Ja, natürlich.
Und logisch, wissen wir alle. Vorarlberg ist ganz sicher nicht der Nabel der Welt und das macht es natürlich nicht leichter, weil rundherum haben wir den einen oder anderen Nabel wie Zürich oder München, wo es sehr viel kulturelles Programm gibt und auch sehr viel Publikum gibt, aber kriegt eben an den jeweiligen Orten viel geboten und kommt jetzt nicht unbedingt nach Vorarlberg. Ich glaube, wir bekommen deshalb viele große Bands, die eigentlich viel zu groß sind für uns, weil es eben schon sehr, sehr gute uralte Kontakte gibt zu den Agenturen. Aber das alleine reicht nicht. Es gibt auch viel gute Erfahrungen, die Agenturen mit uns gemacht haben. Also die wissen, wenn sie wen zu uns schicken, kommt der Künstler, die Künstlerin zufrieden zurück und sagt, Technik hat gepasst, Betreuung hat gepasst, Publikum hat gepasst. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und was für uns natürlich auch hilfreich ist, ist, dass wir nicht auf Wochenendtage angewiesen sind, sondern dass, wenn irgendeine große Band jetzt an einem Mittwoch oder Donnerstag noch was sucht, weil sie vom einen Riesenfestival zum anderen Riesenfestival unterwegs sind, dann kommen wir zum Zug. Und das kann oft auch in letzter Sekunde passieren, wie jetzt gerade bei Faithless zum Beispiel. Die haben wir, glaube ich, erst Anfang Juni fixiert. Aber wenn Faithless anklopft, dann macht man die Tür auf natürlich.
Ihr habt 2024 Namen gehabt wie den Bombay Bicycle Club, Calexico, Kari, Molden und Seiler, Bipolar Feminin, DJ Crush, Japanik, Stephanie Sargnagel, auch unsere liebsten Krachmacher von Hexboiler und so weiter und so fort. Meine Frage ist, wie sucht man da überhaupt aus? Also sucht ihr wirklich ein bisschen eher auch nach Verfügbarkeit aus, dass ihr einfach eine schöne Mischung zusammenbringt, weil das sind natürlich große, mittlere und kleine, oder habt ihr schon eine klare Linie und sagt, die Genres möchte ich auf jeden Fall abdecken?
Schön, dass du Hexboiler erwähnst. Ja. Die gehören nicht zu den Großen, aber die gehören zu meinen Lieblingen im Programm. Ich habe sie noch nie live gesehen, habe aber das eine oder andere Video gesehen und war komplett begeistert. Und dann fragt man an, ob die zu haben sind und bucht die. Also das hat manchmal einfach damit zu tun, dass uns Dinge gefallen und wir die Dinge bei uns haben wollen. Das ist der Idealfall. Bei den großen Bands ist es oft eine Mischung aus, wir fragen an, wer ist verfügbar, aber sehr stark auch umgekehrt, dass wir eben mit Agenturen in Kontakt sind und die sagen, grundsätzlich wären die und die verfügbar, was könntet ihr bieten? Und meistens werden wir dann ausgelacht, weil unsere Angebote unter dem sind, was man in England den ganzen Bands bietet, was natürlich ja eine wahnwitzige Vorstellung ist, dass man jetzt irgendwie das beschauliche Feldkirch mit Londoner Maßstäben vergleicht. Aber das lassen die Agenturen sich leider meist erst dann ausreden, wenn sie noch einen Slot brauchen für ihre Bands, und dann kommen wieder wir zum Zug. Also es ist ein Hin und Her aus Verfügbarkeit und Interesse und ein Abwägen für die Künstlerinnen, was für sie leistbar ist natürlich, weil es wird da schon auch mittlerweile sehr wirtschaftlich gedacht und ein Gig, der sich nicht rechnet, wird bei aller Liebe auch nicht wahrgenommen.
So ein Festival heißt halt auch viele Flugreisen. Wie schrecklich ist denn eure Ökobilanz?
Also wir haben uns auf die Fahnen geheftet, dass wir keine One-Off-Shows wollen. Also es steht bei uns auch bei jedem bei jeder Anfrage an Agenturen drinnen, dass wir jetzt nicht jemanden extra einfliegen wollen für eine Show und dann wieder raus. Und ja, also bis auf die DJs, die sehr gerne fliegen, sind ja auch die meistenBands mittlerweile mit Nightlinern unterwegs. Mhm. Wir haben aber auch zum Beispiel mit den ÖBB eine Kooperation, die sehr hilfreich ist, wenn man die ganzen Wiener DJs nach Vorarlberg bringen möchte. Und wir haben da einfach ein Kontingent an Tickets für die ÖBB-Züge. Und das nutzen wir. Also da bleibt dann am Schluss kein Ticket übrig. Und das geht auch manchmal mit Band sogar, wenn wir die Backline stellen. Und die finden das grundsätzlich ziemlich super, dass wir mal nicht in enge Autos steigen müssen, sondern einfach im Zug anreisen können. Weil die Verbindung ist ja grundsätzlich lange, aber gut. Man muss nicht umsteigen zumindest. Aber grundsätzlich, ja, Ökobilanz ist... Wenn wir das Festival nicht machen würden, gäbe es weniger CO2 in der Welt, keine Frage. Aber nichts zu machen ist jetzt auch nicht die Lösung. Wir versuchen halt im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Ganze möglichst vernünftig zu machen.
Da habe ich vielleicht noch eine Frage in der Richtung, wenn ihr das nicht machen würdet, wäre was? Wie viel bringt ihr dem Vorarlberger Tourismus? Und Anschlussfrage, haben euch die lieb oder seid ihr denen relativ egal im Vergleich zu den Bregenzer Festspielen?
Da passt jetzt das Timing ganz gut, weil die Vorarlberger Touristinnen und Touristen haben gerade ein Video gepostet, wo es um die Festivals in Vorarlberg ging. Und da gab es eigentlich fast nur die Festspiele und uns zu sehen und das auf gleicher Ebene eigentlich. Also die sind sehr, sehr froh, dass es uns gibt, weil wir natürlich auch ein ganz anderes Zielpublikum ansprechen als die Bregenzer Festspiele. Und wir sind so quasi der Indie-Gegenpol zu den Festspielen, kann man sagen. Und für die Touristiker, die ja schon auch auf Vielfalt setzen wollen, ist das sehr willkommen. Also die Touristiker lieben uns. Ich weiß nicht, was wir jetzt tatsächlich an Nächtigungen für den Tourismus generieren, weil wir, natürlich haben wir öfters spezielle Bands, wo die Leute von weit her anreisen, aber der Kern der Gäste stammt auf jeden Fall aus der Region. Aber trotzdem, der Tourismus nimmt uns als Bereicherung wahr und wir haben ja gerade erst im Frühjahr einen Anerkennungspreis beim Vorarlberger Tourismuspreis erhalten.
Gratuliere.
Herzlichen Dank.
Wenn man so durch euer Programm scrollt, fällt einem auf, also mir zumindest, dass ihr eine hohe Quote an weiblichen Artists habt, finde ich. Mhm. Also vor allem im Vergleich zu anderen Festivals. War das prinzipiell schon immer so ein bisschen die Linie oder wird das einfach auch besser, leichter, keine Ahnung, oder wichtiger oder wie auch immer?
Es wird auf jeden Fall immer wichtiger und es ist natürlich kein Zufall und war ein hartes Stück Arbeit, das soweit zu bringen. Und es bedeutet uns auch sehr viel, weil wir eben mit dem Pulver Festival vielleicht auch echt eine Art nicht nur die gesamte Gesellschaft einladen wollen, zu uns zu kommen. Also wir wollen keinesfalls elitär sein, das ist ein ganz wichtiges Element des Festivals, wollen aber auch die Gesellschaft irgendwie abbilden und quasi nicht nur die Männerwelt abbilden, sondern einfach die gesamte Welt auch auf der Bühne abbilden. Und da ergibt sich dann automatisch der Anspruch, dass wir versuchen eben, alle Geschlechter zu berücksichtigen.
Wie lange plant sie eigentlich im Voraus? Also ich kenne Festivals, die sagen, sie planen 3 Jahre im Voraus. Das wird bei dir ja nicht gehen. Du weißt ja nicht, wer 2025 oder 2026 auf Tour ist.
Also das ist eher der negative Fall. Also ich formuliere es anders. Ich weiß teilweise, wer uns schon für 2025 abgesagt hat, weil er nicht auf Tour ist. Aber wir haben jetzt für 2025, Helge Schneider wird relativ sicher zu uns kommen. Das weiß ich schon. Cool. Das ist super, das freut uns sehr. Aber ansonsten, wir versuchen es natürlich früh dran zu sein und es sind jetzt schon hunderte Anfragen draußen und die Drähte zu Agenturen glühen. Aber da kommt eben wieder das ins Spiel, dass wir als relativ kleines Festival nicht die Riesenbudgets haben, mit denen wir jetzt Dinge für 2026 fixieren können. Ja, wir kommen eben eher dann später zum Zug, wenn die großen wie sagt man, die Eckpfosten eingetrieben sind.
Sehr schön, dass der gelernte Architekt. Was ich sehr charmant finde bei euch, der 5-Jahres-Festival-Pass kostet 999 Euro. Ich glaube, das ist wohlfeil. Wie sieht es denn sonst mit den Eintrittspreisen aus und wie geht sich denn das so aus? Also wie ist denn ungefähr das Verhältnis Tickets versus Sponsoring? Wo ist denn bei dir dann die Grenze? Weil mir ist nur aufgefallen, jetzt ist man im Veranstaltungsbereich noch einmal gewaltig raufgefahren. Nicht bei euch wahrscheinlich, aber in meinem Umfeld, wo Indie-Konzerte dann schon mal gern irgendwo 37 bis 45 Euro kosten, sehr Indie finde ich das dann nicht mehr. Wie ist das bei euch?
Der Punkt ist, dass die Indie-Bands nicht mehr sehr Indie sind.
Hm.
Also da steckt, und das hat jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun, dass die Indie-Bands sagen, wir wollen jetzt die fette Kohle, wir sind jetzt, wir wollen dicke Goldketten, sondern einfach, dass alles in den letzten Jahren in meinen Augen extrem professionalisiert worden ist. Also das ist nicht in Ansätzen mit dem zu vergleichen, was in den Anfängen des Festivals Sache war. Wenn jetzt die Indie-Bands, von denen wir denken, dass sie zum Pulver-Festival passen, auf Reisen gehen, dann ist da ein Riesenapparat an Menschen damit involviert und Labels und Busvermieter und was auch immer. Da entstehen einfach mörderische Kosten. Und ja, also ich bekomme dann auch tatsächlich bei Angeboten, heuer habe ich eine Ansage relativ lustig gefunden. Da hat eine Londoner Agentur mir zurückgeschrieben, ob da wirklich 2024 steht oder ob ich glaube, dass wir noch im Jahr 2014 sind. Und das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, weil er eben auch geschrieben hat, gefragt hat, ob ich denn schon weiß, was es an Kosten verursacht, einen ganzen Künstlerkurs quer durch Europa zu schicken. Und insofern, ja, die Preise steigen zwangsläufig, die sind auch bei uns gestiegen. Und was wir heuer schon gemerkt haben, ist, dass das Publikum da nicht unbedingt überall mitziehen kann oder mag. Ja, wenn dann irgendwann sind dann halt auch bei den Fans die Grenzen erreicht. Außer natürlich bei den ganz großen Megakonzerten, wie wir alle wissen, zu Taylor Swift oder Adele, pilgern sie dann trotzdem aus der ganzen Welt, und zahlen Unmengen für Tickets oder auch einfach nur für die Anreise und Unterkunft und so weiter. Und ich glaube halt einfach, dass dann, zumindest bei dem Publikumssegment nicht mehr viel Geld für anderes übrig bleibt, das man quasi im näheren Umfeld entdecken könnte. Was ich für eine ziemlich unerfreuliche Entwicklung halte, weil ja, da geht dann auch irgendwie die Neugier verloren und das Ausprobieren kommt zu kurz und vor allem die kleineren und nicht ganz so erfolgreichen Bands kommen einfach zu kurz.
Aber was kostet so ungefähr eine Tageskarte im Schnitt bei euch?
Bei kleineren Poolbands so zwischen 20 und 24 Euro, bei größeren Hallenbands zwischen 28 und 48, würde ich sagen, in der Größenordnung.
Passt, das geht sich noch aus.
Und es gibt den Pulverpass, der kostet 239, bilde ich mir ein, und ermöglicht freien Eintritt zu 6 Wochen vollem Programm. Und der,
Sehr
finde ich,
gut.
ist ein ziemliches Schnäppchen.
Ja, ich finde da den 5-Jahres-Festival-Pass prinzipiell total charmant. Das Blöde ist, ihr seid relativ weit weg von mir.
Ja, klar, also für einen Grazer muss schon sehr fanatisch sein,
Aber
wenn
ich habe
er
jetzt mit ein paar
5 Jahre
Leuten
lang
geredet im Vorfeld und gesagt, hey, voll cool, ich mache jetzt ein Interview mit dem Poolbar-Festival. Und die haben halt gesagt, ja, na, da war ich schon und da fahre ich schon ab und zu raus. Und da kenne ich wen, der fährt da im Sommer länger raus und so. Also es ist schon, die Distanzen sind schon auch überbrückbar. Was anderes, ihr habt fast 19.000 Fans auf Facebook, aber wenn ich mir die Likes so ansehe, dann stellt sich die Frage, ist Facebook für die Popkultur und vor allem auch für Veranstalter und Veranstalterinnen eher schon sanft entschlafen?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall, dass also die Interaktion auf Facebook ist komplett eingeschlafen. Die Jungen, glaube ich, kennen Facebook gar nicht mehr. Facebook ist in meinen Augen tatsächlich eher etwas für meine Generation, vielleicht noch ein bisschen jüngere, aber ja, also wir setzen sehr viel mehr auf Instagram, muss ich sagen. Und auch wenn wir da, ich glaube, aktuell 11.300 Follower haben oder sowas, ist der Kanal für uns wesentlich wichtiger, weil da die Leute aktiver sind und ja, das Ganze, glaube ich, schon interessierter wahrnehmen. Wobei man dazu sagen muss, wir versuchen ja ein möglichst breites Publikum anzusprechen und eben auch die Menschen von nebenan ohne speziellen tieferen Indie-Kulturbezug anzusprechen. Und da wollen wir durchaus auch alle Kanäle nutzen. Also wir würden Facebook niemals vernachlässigen oder aufgeben. Genauso wie wir nach wie vor unser gedrucktes Pulvermagazin haben, weil wir einfach oder auch sehr viel Wert auf klassische Berichte in der Presse, in der gedruckten Presse legen, weil ich einfach weiß auch oder weil wir alle wissen, dass wir nicht nur die Hipster ansprechen wollen und die sowieso voll im Thema sind, sondern eben auch quasi in der Mitte der Gesellschaft ein bisschen unseren Platz finden wollen und quasi die Gesellschaft von innen im positiven Sinne aushöhlen wollen. Also ich bin einfach der Meinung, es gibt so viel Gutes beim Pulver Festival zu entdecken, dass es schade wäre, wenn man damit nur eine kleine Spezialistengruppe anspricht. Und die Erfahrung machen wir auch extrem oft, dass wir über Kooperationen und spezielle Anlässe Leute zum Festival bringen, die jetzt gar nicht unbedingt wegen dieser einen Band dahin kommen und dann aber hin und weg sind und völlig begeistert sind und auch wiederkommen. Und das sind eigentlich die größten Erfolge, finde ich.
So, wir nähern uns schon dem Finale. Eine Frage davor noch. Ihr macht enorm viel Verschiedenes, bis hin zum Keramikbemalen oder auch Diskussionen rund um Leerstand, die ich total interessant finde. Was bietet ihr aber bewusst nicht, sowohl musikalisch als auch sonst?
Ja, halt Dreck.
Naja, aber ihr macht jetzt zum Beispiel nicht so Sachen wie Elevate, so scharfe politische Geschichten, oder? Habe ich das? Also.
Ja, das stimmt. Wobei ich mich dem nicht verschließen würde, wenn es jetzt im Team den großen Wunsch gäbe, so etwas zu machen. Ich fände das durchaus interessant und im Rahmen unseres Raumfahrtprogrammes kann dann durchaus auch schärfer geschossen werden. Das Raumfahrtprogramm, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist so die leise dritte Säule des Festivals neben Generator und dem eigentlichen Festival. Das Raumfahrtprogramm findet im Herbst statt und ist eher so eine diskursive Gesprächsreihe, die aber sich auch nicht übertrieben ernst nimmt. Da werden zwar ernste Dinge, eben auch wie Leerstand und so weiter, angesprochen, aber sehr oft dann auch mit einem Kochworkshop verbunden oder so. Also das hat auch sehr, sehr viele Freiheiten. Aber wir sind tatsächlich jetzt nicht die politisch ganz scharf schießen. Wir schauen eher, dass wir die Dinge machen, die uns Freude bereiten und durchaus natürlich unser Programm, das wir machen, ist ja auch ein politisches Statement und ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, weil wir also alle Dinge, die man abseits des Mainstreams macht und auch alle Dinge, die wichtige Botschaften mit sich bringen, die sind einfach extrem wichtig, weil wer macht denn sowas noch, ein Konzert, das sich nicht rentiert? Also das ist, das, das macht einfach niemand mehr, habe ich den Eindruck. Ja. Und die sind aber extrem wichtig, dass man die Konzerte macht mit Künstlerinnen und Künstlern, die echte Botschaften haben, und zwar Botschaften haben zum Wohle der Menschheit und nicht Botschaften haben, wie man Menschen jetzt noch besser hassen könnte. Weil das sind die Dinge, die wir dann eher von vornherein ausschließen.
Sehr gut. So, wir kommen zu unserer letzten Rubrik, die heißt In aller Kürze. Also von mir kommen kurze Fragen und von dir bitte kurze Antworten. Dein Lieblingsfestival außer dem eigenen?
Das Seewiesen-Festival.
Okay. Welche
Band? Entschuldigung.
Ja. Welche Band hättest du immer schon gern gehabt, aber es geht sich einfach nicht aus?
Radiohead, All Day, solche Dinge.
Okay, privat.
Und Leonard Cohen geht sich auch nicht aus.
Der geht sich jetzt leider gar nicht mehr aus. Ja? Ja. Die anderen sind noch im Bereich des Möglichen.
Genau.
Vielleicht hören sie zu. Privat, Punk oder Jazz?
Punk.
Lieblingsarchitekt in?
Walter Bosshardt. War ein Schüler von Le Corbusier und hat das alte Hallenbad entworfen.
Ah, sehr gut. Wenn das Festival nicht funktioniert hätte, was hättest du lieber entworfen? Vor Adelberger Holzbauten oder neue Zinshäuser für das Rote Wien?
Weder noch.
Okay, du wärst in der Kultur geblieben wahrscheinlich.
Nein, ich glaube, dass ich nicht übertrieben talentiert wäre als Architekt, aber ich hätte durchaus gerne Dinge entworfen, aber dann vielleicht eher so... vielleicht Museen oder sowas in der Richtung. Oder Veranstaltungshäuser, das wäre wohl das, was ich jetzt gerne machen könnte.
Okay. Ja, wir könnten in Graz das eine oder andere brauchen. Vielleicht reden wir da noch einmal. bei uns ist der Indie-Bereich veranstaltungstechnisch eher mau abgedeckt. So, allerletzte Frage. Rot oder schwarz?
Wie ist das gemeint?
Nicht politisch. Das ist so nicht die klassische, das klassische Casino-Frage. Rouge ou noir?
Aha. Rot.
Sehr gut, das ist richtig.
Danke,
in meiner Welt ist es richtig, du hast gewonnen. Weiß nicht, wenn du nach Graz einmal kommst, ein steirisches Bier. Würde mich tatsächlich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Für heute, lieber Herwig, sage ich dir herzlichen Dank. Gute Planung für 2025. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, die bis zum Schluss dabei waren und überhaupt immer brav jedes Monat einschalten. Ich habe das letzte Mal schon gespoilert. Der nächste Haubendacher-Podcast kommt wahrscheinlich aus Namibia, was noch weiter weg ist als Vorarlberg. Danke, danke an das Pod für die Produktion. Danke an Ulla Kurika, die unsere Signation besprochen hat. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.
Das war der Haubendacher-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.